Domradio weltweit zusammen mit dem katholischen Osteuropa-Hilfswerk Renovabis. Die Oktoberrevolution 1917, sie bedeutete für die Religionen im Lande nichts Gutes. Davon kann auch die orthodoxe Kirche Russlands ein Liedchen singen. Die Staatsdoktrin der Sowjetunion ab 1922 war atheistisch. Und ja, was das bedeutete, erklärt uns jetzt Professor Dr. Thomas Bremer. Er ist Professor für Ökumenik, Ostkirchenkunde und Friedensforschung und zwar an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster. Ich begrüße Sie, Herr Professor Dr. Bremer.
Guten Tag.
Wie änderte sich denn nach dem Sturz des Zaren im Jahre 1917 das Verhältnis des Staates zur Kirche?
Der Zar wurde ja eigentlich im März schon gestürzt. Die Februarrevolution, die Russen hatten damals einen anderen Kalender, deswegen fällt es für uns in den März. Und er wurde abgesetzt und es gab für kurze Zeit so etwas wie ein pluralistisches und demokratisches Staatssystem, in dem die Kirche, die vorher sehr eng verstrickt war mit dem zarischen Staat, in dem also die Kirche jetzt versucht hat, neue Freiheiten zu finden. Man hat ein Konzil organisiert im Sommer 1917, hat das Amt des Patriarchen wieder neu eingeführt, das über mehr als 200 Jahre nicht existierte. Und dann kam die Oktoberrevolution, die eben die Bolschewiki, also die Kommunisten, an die Macht gebracht hat. Und das hat sehr, sehr schnell und sofort zu einer sehr rüden Kirchenverfolgung geführt, von der die orthodoxe Kirche am meisten betroffen war.
Kann man denn sagen, dass die Zeit zwischen Zarenstreich oder Zarensturz und Oktoberrevolution eine gute Zeit für die Kirche war?
Das ist schwierig zu sagen, weil es eine kurze Zeit voller Umbrüche gewesen ist. Aber es war jedenfalls eine Zeit, in der die Kirche auf sich selbst gestellt war. Sie hat nicht mehr den Schutz des Staates genossen. Es war jetzt zum Beispiel möglich, aus der Kirche auszutreten und so weiter. Und die Kirche wurde nicht mehr kontrolliert. Und sie hat in dieser Zeit versucht, Anfänge, die es von früher schon gab, zu einem erneuerten Kirchentum zu realisieren, indem sie eben das Patriarchenamt wieder eingeführt hat. Aber das geschah sozusagen unmittelbar am Vorabend der Revolution, sodass die Zeit eigentlich zu kurz ist, um sie als gut zu charakterisieren. Es hat allerdings, das muss man doch sagen, auch in diesem Konzil, das dann schnell zu Ende geführt werden musste, gute Ansätze gegeben, die aber wegen der Revolution nicht mehr realisiert werden konnten.
Und dann kam das Schreckliche, nämlich der Horrortrip für die Kirchen, denn die Bolschewiki ebneten dann ja den Weg für eine systematische Christenverfolgung, die lange anhielt. Was mussten denn die Betroffenen alles erleiden?
Das sind tatsächlich die schlimmsten Geschichten, die man sich vorstellen kann. Also es waren viele, viele Priester, Bischöfe, Priester, Mönche und Nonnen und auch viele Laien, viele Gläubige, die getötet wurden, die in Konzentrationslager gesteckt worden sind und dort lange und schlimme Strafen erleiden mussten. Es wurde ein eigenes Lager im Eismeer errichtet auf einer Insel für Geistliche, für Priester und Bischöfe. Darüber hinaus wurde die Kirche auch administrativ verfolgt. Man hat viele Kirchengebäude geschlossen und die konnten nicht mehr für den Gottesdienst verwendet werden. Menschen, die kirchlich aktiv waren, wurden benachteiligt im Beruf. Priester hatten zum Beispiel kein Wahlrecht, obwohl die Wahlen ja nicht so eine große Rolle gespielt haben. Sie hatten kein Anrecht auf Lebensmittelkarten wie andere Werktätige und so weiter. Also es gab in jeder Hinsicht Verfolgung der Kirche. Das ging von brutalen Tötungs- und Foltermaßnahmen bis eben hin zum Versuch, sie administrativ sozusagen klein zu halten oder zu beseitigen.
Was war denn die schlimmere Zeit? Die von Lenin oder die von Stalin?
Wahrscheinlich doch die von Stalin, wenn man das so vergleichen kann. Also man muss sagen, die Verfolgungen begannen unmittelbar nach der Revolution, schon 1917. Es gab dann ein berühmtes Dekret über die Trennung von Kirche und Staat, was aber eigentlich faktisch bedeutet hat, dass die Kirche keinen Staatsschutz mehr hatte, aber der Staat sich sehr massiv noch in die Belange der Kirche eingemischt hat. Und dann in der Stalinzeit gab es ja auch das, was man dann später genannt hat, den allgemeinen Terror, also dass dann die Terrormaßnahmen sozusagen das ganze Land und vor allem die Intelligenz ja auch überzogen haben. Und das betraf natürlich auch die Kirche in sehr stark. Maße.
Nun gab es dazwischen natürlich auch den Zweiten Weltkrieg und dessen Folgen führten ja dann zu einer Art, ja, wie soll man es sagen, Lockerung, vielleicht kann man es so nennen. Es gab auf jeden Fall eine Lockerung dieses atheistischen Grundprinzips und plötzlich durften die Priester wieder Gottesdienste feiern. Wie kann man das erklären?
Ich würde nicht sagen, dass es eine Lockerung des Grundprinzips war. Das atheistische Grundprinzip blieb bestehen, aber man hat eben aufgehört, die Kirche von ganz wenigen Einzelfällen abgesehen, man hat aufgehört, die orthodoxe Kirche so blutig zu verfolgen, wie das vorher der Fall war. Das hängt damit zusammen, dass die Kirche sich trotz dieser miserablen Lage, in der sie war, zu Beginn des Zweiten Weltkriegs, das war für die Sowjetunion 1941 mit dem Überfall der Wehrmacht, sich rückhaltlos auf die Seite des Staates gestellt hat. Und Stalin hat verstanden, dass er die Kirche braucht zur Verteidigung des Landes, hat zum ersten Mal drei Bischöfe, die noch im Amt waren, empfangen und hat nach dem Krieg der Kirche dann ermöglicht, gewisse Strukturen wieder aufzubauen, also Priesterseminare zu öffnen, eine Zeitschrift zu publizieren. Das geschah alles unter der Kontrolle des Staates und war eben nicht frei in unserem Sinne, aber es war wenigstens etwas im Vergleich zu dem, was es vorher gegeben hat. Man muss vielleicht auch, kann auch dazu sagen, dass die Kirche jetzt viel mehr Gemeinden hatte als vorher, weil die deutschen Behörden in den Gebieten, die besetzt waren, Kirchengemeinden eröffnet haben. Die wurden jetzt von der Sowjetunion zurückerobert oder auch Teile, die vorher zu Polen gehört hatten, wurden in die Sowjetunion integriert und dort gab es jetzt viele Gemeinden, sodass die Kirche auf einmal wieder sehr viele Gemeinden hatte. Und ein letzter Punkt, die griechisch-katholische Kirche in der Ukraine wurde gewaltsam aufgelöst 1946 und diese Gemeinden wurden auch der russischen orthodoxen Kirche zugeschlagen, sodass auch das ein Grund war, warum die Zahl der Gemeinden so groß angestiegen ist.
Nach dem Krieg allerdings wurden die Zügel dann wieder ein bisschen, ich sag's mal so, straffer angezogen, obschon die Kirche versuchte ja eine Art Kollaboration herzustellen, also mit der Führung der UdSSR zusammenzuarbeiten, ich will es mal so nennen. War das der Weg, um weiter zu bestehen?
Ja, das ist natürlich eine Zeit und eine Haltung, die heute kritisch diskutiert wird und kritisch betrachtet wird. Man kann außerdem dazu sagen, dass die Verfolgungen der Kirche, die dann sehr stark administrativ waren, also etwa Schließung von Kirchengebäuden und solche Dinge, dass diese Verfolgungen in verschiedenen Wellen stattgefunden haben und zwar immer ein bisschen sozusagen in Relation oder in umgekehrter Relation zur liberalen, mehr oder weniger liberalen Haltung im gesellschaftlichen Bereich. Das heißt also, wenn man zum Beispiel nach dem Tod Stalins, einige Jahre danach mit der sogenannten Entstalinisierung begonnen hat, dann wurden zugleich die Verfolgungen gegen die Kirchen wieder stärker, weil man eben sozusagen diese Balance gemacht hat, auf der einen Seite im Bereich von Kultur und von Politik ein bisschen offener zu sein, dafür im Bereich der Religion eben strenger zu sein.
Nun kam irgendwann das Ende der UdSSR mit Michail Gorbatschow 1991 und dann auch offiziell Religionsfreiheit. Wenn Sie jetzt die Situation der orthodoxen Kirche Russlands heute bewerten, wie frei ist sie denn wirklich?
Die orthodoxe Kirche in Russland ist frei. Die Kirche hat eine Position in vielen politischen Fragen, die sehr nah an der Position des Staates ist. Übrigens auch nah an der Position, die von der Mehrheit der Bürger vertreten wird, muss man ja auch dazu sagen. Aber das tut sie, wenn man so will, freiwillig. Und wenn man das genauer analysiert, dann kann man an einigen Punkten sehen, etwa die Frage der Ukraine, das ist ganz interessant, dass die Kirche doch versucht, ganz, ganz behutsam sozusagen eigene Akzente zu setzen, was eben zeigt, dass sie nicht da von der staatlichen politischen Linie ganz abhängig ist.
Ich bedanke mich bei Ihnen, Professor Dr. Thomas Bremer, Professor für Ökumenik, Ostkirchenkunde und Friedensforschung an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster. Vielen Dank für diese Ausführungen und weiterhin viel Erfolg.
Danke.